Christoph Kucklick, die granulare Gesellschaft, wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst. Von einem Menschen aus dem 18. Jahrhundert kennen wir heute vielleicht noch das Geburts- und Sterbedatum. Von einem Menschen, der im frühen 20. Jahrhundert gelebt hat, wissen wir vermutlich schon mehr, wann und wo er zur Schule gegangen ist, wo er seinen Wehrdienst geleistet hat und wie oft er umgezogen ist. Heute aber wissen wir praktisch alles über jeden. Von der Sekunde der Geburt bis hin zu musikalischen Vorlieben, Allergien, Reisen, politischen Einstellungen, Drogenkonsum, alles ist irgendwo gespeichert. Das führt dazu, dass wir ein sehr detailliertes Bild jedes einzelnen Menschen haben. Unterschiede treten zutage, die bisher unsichtbar waren. Die Gesellschaft wird granular. Was diese Entwicklung mit sich bringt, zeigen dir diese Blinks. Blink Nummer 1. Wir befinden uns im Übergang zu einer neuen Gesellschaftsform. Die digitalen Technologien sind so schnell in unser Leben getreten, dass wir noch gar keine Zeit hatten, uns darüber Gedanken zu machen, wie sie unser Leben, unsere Gesellschaft und uns selbst verändern. Wir befinden uns momentan in einer Phase des Übergangs. Es ist, als ob wir in zwei Welten gleichzeitig lebten, einer analogen und einer digitalen. Sehen wir uns Felix an. Bei ihm wurde mit 4 Jahren Diabetes diagnostiziert. Da seine Eltern beide beruflich viel mit Daten arbeiten, wurde er zum bestvermessenen 4-Jährigen der Welt. Sie erfassten minutengenau seinen Blutzucker, Blutdruck, Körpertemperatur, seine Stimmung und verschiedene andere Werte. Dadurch konnten sie genau bestimmen, wann er wie viel Insulin brauchte, um seinen Zuckerspiegel auf einem gesunden Maß zu halten. Die Ärzte von Felix waren davon aber nicht begeistert. Sie verweigerten sich dieser Datenflut und bestanden auf die traditionelle Vorgehensweise. Dazu mussten seine Eltern ihm täglich 3-mal den Blutzucker messen, die Werte auf einem Blatt Papier eintragen und danach wurde die Therapie dosiert. Felix gab es also 2-mal. Einmal in Analogform, einmal in Digitalform. Einmal als Zahlen auf einem Papier und einmal als umfangreiche Datenbank. Das Wort granular stammt vom lateinischen granum, was Körnchen bedeutet. Was auf uns zukommt, ist eine granulare Gesellschaft. Wir sind gerade dabei, dem digitalen Felix zu folgen. Die Daten über unser Leben werden immer feinkörniger, wie bei einem Foto. Wo vorher vielleicht nur schwarz-weiße Umrisse erkennbar waren, sehen wir heute viele Details. So treten plötzlich Unterschiede und Feinheiten zutage, die vorher unsichtbar waren. Sie zeigen zum Beispiel, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, Felix die gleiche Menge Insulin zu spritzen wie allen anderen Kindern. Er hat eine individuelle Therapie verdient. Diese neue Sichtweise auf Menschen, die die neuen Datenmengen ermöglichen, wird uns und unsere Gesellschaft verändern. Das bringt viele Herausforderungen mit sich. Es wird spannend. Blink Nummer 2. Dank der Differenzrevolution erkennen wir feinere Unterschiede zwischen den Menschen. Die Veränderung der Gesellschaft spielt sich im Rahmen von 3 Revolutionen ab: der Differenzrevolution, der Intelligenzrevolution und der Kontrollrevolution. Betrachten wir zunächst die Differenzrevolution. Sie beruht darauf, dass wir dank der Datenflut immer genauere Unterschiede zwischen den Menschen erkennen. Unser Wissen wächst enorm an und verändert seine Struktur. Das können wir heute schon in vielen Bereichen miterleben. In der modernen Unternehmensberatung etwa wird dieses Wissen bereits angewendet. Die Firma von Ben Waber ist hier ganz vorn mit dabei. Sie stattet die Mitarbeiter ihrer Kunden mit kleinen Kästchen aus, den sogenannten Sociometern. Diese unauffälligen Boxen messen genau, wer welche Wege geht, sich wo wie lange mit wem unterhält und sich in welchen Situationen wie verhält. So entsteht eine Unmenge an sehr präzisen Daten über jeden Mitarbeiter und jedes Team. Das führt zu ganz neuen Möglichkeiten. In den meisten Unternehmen ist zum Beispiel das Miteinanderreden genauso wichtig wie konzentriertes Arbeiten. Für die Kommunikation im Team liefern die Daten einzigartige Erkenntnisse. Es kann sein, dass schon allein dadurch, dass der Wasserspender in eine andere Ecke gestellt wird, die gemeinsame Arbeit plötzlich viel runder läuft. Auch in der Politik deutet sich die Differenzrevolution bereits an. In seinem Wahlkampf 2012 engagierte Barack Obama ein Team aus 300 erstklassigen Statistikern, Programmierern und Datenanalytikern. und außerdem einigen professionellen Pokerspielern. Diese Leute waren ausschließlich damit beschäftigt, das Beste aus den vorhandenen Daten herauszuholen. Anhand von Profilen, die sie aus den Daten erstellten, fanden die Teams heraus, wer zu den Wechselwählern gehörte und sich vermutlich überzeugen lassen würde. Wer Fan seiner Facebook-Seite wurde, wurde gebeten, bestimmte Freunde anzusprechen. So führte Obama den ersten Wahlkampf der granularen Gesellschaft. Aber bei vielen von uns schrillen die Alarmglocken, wenn sie die Wörter Politik und Daten in einem Satz hören. Nicht ganz zu Unrecht. Blink Nummer 3. Die Differenzrevolution bringt große Chancen, aber auch Herausforderungen mit sich. Die Unternehmensberatung und der Wahlkampf sind nur zwei Beispiele. Alle unsere Lebensbereiche werden sich durch die digitalen Technologien drastisch verändern. Es hat keinen Sinn, diese Entwicklung pauschal zu verdammen oder zu verherrlichen. Einerseits haben wir die einmalige Chance, unsere Welt viel besser zu verstehen. Und das in so gut wie allen Bereichen, die wir uns vorstellen können. Ein Forscherteam wollte zum Beispiel herausfinden, wie die Zensur in China wirklich funktioniert. Im vordigitalen Zeitalter eine unmögliche Fragestellung. Heute jedoch kein Problem. Wissenschaftler beobachteten in Echtzeit zehntausende kritische Posts auf sozialen Netzwerken. Das Ergebnis? China zensiert nicht alle kritischen Posts, sondern nur diejenigen, die zu öffentlichen Aktionen aufrufen. Eine andere Quelle von neuen Erkenntnissen sind digitalisierte Bibliotheken. Dank ihnen wissen wir etwa, dass der englische Wortschatz zwischen 1950 und 2000 um 70% gewachsen ist und Wörter heute auch wieder schneller aus dem Sprachgebrauch verschwinden. Andererseits birgt die Differenzrevolution aber auch Gefahren für unsere Demokratie. Wenn wir das Beispiel von Obamas Wahlkampf weiterspinnen, kommen wir schnell zu beunruhigenden Schlüssen. Wie stellen wir sicher, dass nicht in zukünftigen Wahlkämpfen jeder daraufhin analysiert wird, was er gerne hören möchte und das dann von dem Kandidaten versprochen bekommt? Außerdem gerät das Ideal der Gleichheit ins Wanken. Je mehr Unterschiede sichtbar werden, desto größer wird die Versuchung, die Bürger auch unterschiedlich zu behandeln. Warum sollte der Staat allen die gleiche Sozialhilfe gewähren, wenn wir wissen, dass einige auch jederzeit einen neuen Job finden könnten? Warum sollten junge Erwachsene BAföG erhalten, wenn ihr Datenprofil sagt, dass sie mit einer Wahrscheinlichkeit von 50% ihr Studium abbrechen werden? Unsere Gesellschaft wird zunehmend aus immer kleineren Minderheiten bestehen. Wir sehen das an den 5-Geschlechter-Einstellungen bei Facebook. Das Gute daran ist, vermutlich wird das auch zu mehr Verständnis für andere Minderheiten führen. Unsere Herausforderung liegt also darin, die positiven Seiten der Differenzrevolution auszunutzen und die Gefahren abzuschätzen und zu umgehen. Denn aufhalten können wir sie nicht mehr. Blink Nummer 4. Die Intelligenzrevolution wird unser Wissen verändern. Die zweite Revolution, die die gesellschaftlichen Veränderungen der nächsten Zeit bestimmen wird, ist die Intelligenzrevolution. Sie wird unsere Vorstellung von Wissen und auch unser gesamtes Arbeitsleben auf den Kopf stellen. Zum einen werden wir Wissen und Denkarbeit nicht mehr von den Maschinen trennen können. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis Maschinen uns in puncto Intelligenz überholen. Bereits heute können sie ganz erstaunliche Dinge tun. Chatbots etwa werden immer besser darin, Menschen zu imitieren. Selbst Robert Epstein, ein Psychologieprofessor und Computerwissenschaftler, der sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt, schrieb mehrere Monate lang mit einem Chatbot E-Mails hin und her. Im festen Glauben, es handele sich dabei um die gut aussehende russische Dame Ivana auf der Suche nach einem Partner. Ein anderes Beispiel kommt aus der Mathematik. 2014 löste ein Supercomputer das sogenannte Erdős-Diskrepanz-Problem. Dieses mathematische Problem ist so kompliziert, dass sich Mathematiker seit den 1930er Jahren daran die Zähne ausgebissen haben. Jetzt ist es gelöst. Neues Problem? Kein Mensch versteht die Lösung. Sie ist zu lang und zu kompliziert. Daher kann niemand prüfen, ob sie richtig ist. Durch die Intelligenzrevolution wird sich unser gesamtes Bildungssystem verändern. In Schulen wird heute noch auf das Prinzip des Auswendiglernens gesetzt, das aber völlig veraltet ist. Wir müssen es durch andere Formen des Wissens ersetzen. Das ist nichts Schlechtes, wenn wir es aus einer historischen Perspektive betrachten. Bevor der Buchdruck erfunden wurde, lernten Schüler ganze Epen auswendig. Das war danach nicht mehr nötig. Aber es hat auch nicht dazu geführt, dass wir dümmer geworden sind. Wir haben unser Wissen nur anders organisiert. Ein neues wichtiges Wissensgebiet wird die Zusammenarbeit mit Computern sein. Das beste Beispiel dafür ist Schach. Dank der Computer, die den Spielern neue Perspektiven eröffnet haben, ist die Qualität des Schachspiels insgesamt angestiegen. Obwohl Computer einen guten Teil unserer Denkleistung übernehmen, heißt das nicht, dass wir dümmer werden. Wissen wird nur anders organisiert und teilweise sogar verbessert werden. Die Definition von Intelligenz selbst wird sich ändern. Blink Nummer 5. Die Intelligenzrevolution wird unser Arbeitsleben und unsere Gesellschaft verändern. Die ersten Auswirkungen des neuen Wissens- und Intelligenzbegriffs können wir bereits heute in der Arbeitswelt erkennen. Viele Unternehmen legen mittlerweile weniger Wert auf die formelle akademische Ausbildung und mehr Wert auf Fähigkeiten wie Flexibilität und Kreativität. Google und Facebook stehen an vorderster Front der digitalen Revolution und sie wissen genau, welcher Typ Mensch aus ihr als Gewinner hervorgehen wird. Und solche Menschen suchen sie natürlich für ihre Teams. So legen die beiden Unternehmen keinerlei Wert auf die Abschlussnote eines Bewerbers. Oft berücksichtigen sie nicht einmal, was der oder diejenige überhaupt studiert hat. Stattdessen ist es für sie entscheidend, dass die künftigen Mitarbeiter unbekannte Probleme effektiv lösen können. Flexibilität und Kreativität sind gefragt. Intelligent ist, wer auf Herausforderungen richtig reagiert. Gefragte Qualifikationen verändern sich also. Diese Entwicklung wird Folgen für die Ungleichheit in unserer Gesellschaft haben. Ein Abschluss von einer anerkannten Universität wird kein Garant mehr für einen gut bezahlten Job sein. Außerdem funktionieren viele Märkte der digitalen Welt nach einer The-Winner-Takes-It-All-Logik. Es gibt eben kein zweites Facebook, kein zweites Google und kein zweites Twitter. So entstehen superreiche und mächtige Marktführer. Aber Konkurrenten haben es schwer. Ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt, dass es einige superreiche und sehr viele relativ arme Menschen geben wird. Zusätzlich zu dieser Ungleichheit auf gesellschaftlicher Ebene kommt zukünftig eine steigende Ungleichheit auf der Mikroebene, das heißt zwischen zwei scheinbar gleichen Individuen. Da sich die Produktivität immer besser messen lässt, werden in Zukunft wohl zwei Menschen, die den gleichen Job machen, verschiedene Gehälter bekommen. Wer es schafft, bei der Intelligenzrevolution mitzuhalten, hat gute Chancen auf ein sorgenfreies Leben in der granularen Gesellschaft. Doch noch feiner raus sind die Anführer der dritten gesellschaftlichen Umwälzung, der Kontrollrevolution. Blink Nummer 6. Die Kontrollrevolution hat die Wirtschaft bereits voll erfasst. Die Wirtschaft ist ganz wild auf unsere Daten. Schließlich können diese zu Geld gemacht werden. Daher wollen Unternehmen so viel wie möglich über uns wissen. Oft reichen ihnen dabei schon wenige Datenpunkte über uns aus, um ein erstaunlich präzises Profil zu erstellen. So sind unsere Interessen ziemlich vorhersehbar. Wer in einem besetzten Haus wohnt, Punk hört und gepierst ist, wählt wahrscheinlich nicht die CDU. Da wir so berechenbar sind, kann zum Beispiel Facebook allein aus wenigen öffentlichen zugänglichen Gefällt-mir-Klicks mit 88%iger Wahrscheinlichkeit die sexuelle Orientierung eines Users erkennen und mit 75%iger Genauigkeit bestimmen, ob er Drogen konsumiert. Auch Unternehmen, die unsere Bewegungsdaten haben, können viel über uns herausfinden. Nur 4 zufällig ausgewählte Informationen darüber, wo sich ein Mensch im Laufe des Tages aufhält, identifizieren ihn schon mit 95%iger Sicherheit. Unsere Online-Profile werden von den Unternehmen erstellt und anschließend bewertet. Genauso wie wir etwa Bücher bei Amazon bewerten. Dabei wird unser Verhalten vorhergesagt. Wer einen Scheidungsanwalt googelt, hat zum Beispiel eine größere Wahrscheinlichkeit, demnächst pleite zu sein. Das alles geschieht fast immer im Geheimen. Es kann passieren, dass Menschen, die mit einem Apple-Computer auf einer Hotelbuchungsseite surfen, höhere Preise angezeigt bekommen als die Besucher mit einem PC. Sie haben ja offensichtlich genug Geld, um sich einen teureren Rechner zu leisten. Doch diese erschreckende Entwicklung kann auch positive Seiten haben. Anhand der Daten könnten wir Menschen vor häufigen Fehlern warnen, die andere mit einem ähnlichen Profil gemacht haben, sich ein großes Haus zu kaufen zum Beispiel oder keinen Ehevertrag abzuschließen. Wir sollten auf jeden Fall gute Regeln dafür finden, wie die Wirtschaft mit unseren Daten umgehen darf. Noch wichtiger aber sind passende Regeln für die andere Sphäre der Kontrollrevolution, die Politik. Blink Nummer 7. Auch der Staat wird sich durch die Kontrollrevolution verändern. Nicht nur Unternehmen überschreiten mit ihrer Datensammelwut die geltenden Regeln, sondern auch Staaten, wie wir seit Edward Snowden wissen. Es ist klar, in welche Richtung das führt. Irgendwann werden alle zu gläsernen Bürgern. Wenn der Staat genau weiß, wer raucht, wer Sport treibt und wer gerne zu schnell Auto fährt, dann entsteht die Versuchung, die Beiträge für die Kranken-, Sozial- und Rentenversicherung entsprechend zu individualisieren. Warum sollte ein gesundheitsbewusster Fahrradfahrer den Krankenhausaufenthalt eines verantwortungslosen Rasers finanzieren? Die Verantwortung, auch die finanzielle, wird vermutlich granularer aufgeteilt werden. An der Supermarktkasse zum Beispiel kann unser Einkauf gescannt und eine prozentuale Kaloriensteuer erhoben werden. Wer zu wenig Obst und Gemüse kauft, zahlt drauf. Diese Beispiele werfen die grundsätzliche Frage auf, was Gerechtigkeit bedeutet und wie wir sie staatlich handhaben wollen. Trotzdem ist es kein Grund, in Panik auszubrechen. Manchmal ist es vielleicht nicht schlecht, mehr Dinge durch positive Verhaltensanreize zu regeln, als durch Strafen und Gesetze. Diese Idee hat viele Fürsprecher, auch aus dem linken Spektrum. Der Harvard-Professor Cass Sunstein meint zum Beispiel, dass wir dadurch Menschen zu besserem Verhalten animieren könnten. Teilweise sind diese Vorstellungen auf staatlicher Ebene heute schon Realität, beispielsweise wenn individuelle Scores für Strafgefangene erstellt werden. Dieser Score bezieht die Führung des Gefangenen, seine Sozialprognose und sein Vermögen mit ein. Je höher der Score, desto größer seine Chance auf vorzeitige Entlassung oder weniger strenge Bewährungsauflagen. Auch die Polizei setzt immer mehr auf statistische Vorhersagen, wann wo ein Verbrechen geschehen wird. Aus der Aufdeckung von Straftaten wird deren Verhinderung. Das hebt im Extremfall die Unschuldsvermutung auf. Menschen könnten schon allein aufgrund von Daten als schuldig gelten, noch bevor sie eine Tat überhaupt erst begangen haben. Der Staat misstraut seinen Bürgern und sammelt noch mehr Daten über sie. Das liegt auch daran, dass die staatlichen Institutionen mit der neuen granularen Gesellschaft schlicht überfordert sind. Blink Nummer 8. Unser Rechtssystem muss sich der neuen Realität anpassen. Unser Rechtssystem hat jetzt schon einiges nachzuholen. So wie wir heute die Rechtsprechung aus dem Mittelalter nicht mehr aktuell finden, wird es uns schon bald mit den derzeitigen Gesetzen gehen. Dabei gibt es vor allem zwei Themengebiete, die dringend überarbeitet werden müssen. Das erste Gebiet ist der Datenschutz, der dringend überholungsbedürftig ist. Unser Datenschutz ist ein Dinosaurier. Er unterscheidet nicht zwischen personenbezogenen und personengebundenen Daten. Denn seinerzeit war noch gar nicht klar, dass auch anonyme Daten viel über Personen verraten und die Identifizierung oft ein Klacks ist. Wir brauchen ein sinnvolles Datenmanagement. Das bedeutet, dass Unternehmen durch Zuckerbrot und Peitsche, also durch Anreize und Strafen, zu einem sinnvollen Umgang mit Daten motiviert werden müssen. Die Prüfung der Daten und Algorithmen durch unabhängige Beobachter ist eine notwendige Voraussetzung dafür. So wie es heute bereits die Wirtschaftsprüfer in der analogen Welt machen. Das zweite Gebiet ist die Rechtsprechung in Bezug auf Roboter und deren Software. Hier werden Fragen aufgeworfen, die komplett neu sind. Wenn ein selbstfahrendes Auto einen Menschen überfährt, wer haftet dann? Der Hersteller, der Programmierer, der Besitzer? Oder sogar das Opfer, weil es unverantwortlich gehandelt hat? Oder wenn es einen automatischen Knöllchenroboter in jedem Auto gäbe, wann würde er einen Strafzettel ausstellen? Schon ab einem km/h Überschreitung? Und wenn jemand kontinuierlich zu schnell fährt, bekommt er dann unzählige Strafzettel? Auch wenn das mehrere Male pro Sekunde ist? Wo liegt die Grenze? Da Software mittlerweile in allen Lebensbereichen eine große Rolle spielt, müssen wir quasi unser ganzes Rechtssystem einmal updaten. Und das wird keine einfache Aufgabe, denn Maschinen brauchen sehr viel genauere Regeln als Menschen. Blink Nummer 9. Der granulare Mensch wird neue Qualifikationen benötigen. Wir haben gesehen, dass unsere Gesellschaft sich verändern wird. Aber wie werden die Menschen aussehen, die in der granularen Gesellschaft leben? Müssen wir uns verändern, um in ihr erfolgreich zu sein? Wir haben das Thema vorhin bereits kurz gestreift, als wir uns angesehen haben, nach welchen Kriterien Google und Facebook ihre Mitarbeiter einstellen. Eine andere Art von Intelligenz und Kreativität wird gefragt sein. Die Grenzen von menschlicher und maschineller Intelligenz werden verschwinden. Im Vergleich zu früher sind wir heute schon eine Art Augmented Humans. Unsere Smartphones und Computer machen uns klüger, als es vor gar nicht so langer Zeit vorstellbar war. Daran haben wir uns sehr schnell gewöhnt. Heute regen wir uns auf, wenn wir in einem Funkloch nicht die Bundesliga-Tabelle aus der Saison 88-89 nachschlagen können. Von den Menschen der Jetztzeit wird nicht mehr unbedingt erwartet, eine besonders große Menge an Wissen über Einzelfakten mit sich herumzutragen. Viel wichtiger ist es, die einzelnen Wissenspartikel miteinander in Verbindung zu bringen und auch mal aus seinem eigenen Scheitern zu lernen. Um diese Qualifikationen zu trainieren, kommt Unterstützung von unerwarteter Seite, den Videospielen. Bei Computerspielen gibt es keine Regeln. Erlaubt ist, was geht. Das gibt den Spielern die Freiheit zu experimentieren. Dabei zeigen Videospieler genau das Verhalten, das die Personalchefs von Google und Facebook erwarten: kreative, granulare Problemlösung und Zusammenarbeit. Das Wiki von World of Warcraft zum Beispiel hat über 100.000 Seiten. Die Spieler verbünden sich und arbeiten zusammen. So sind Computerspiele oft eine Art Training für den granularen Menschen. Doch nicht nur unsere Intelligenz und unsere Strategien werden sich verändern, sondern auch unsere Gefühle. Blink Nummer 10. Der granulare Mensch wird gleichzeitig empathischer und einsamer sein. Der granulare Mensch wird sehr empathisch sein. Zu diesem Schluss kommt Ute Frevert, die am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin forscht. Sie sagt, dass Empathie und Mitgefühl global zunehmen. Empathie ist ein Trendthema. Das sehen wir an Managementseminaren und Erziehungsratgebern. Die Empathie beruht auf gefühlter Nähe und die lässt sich bewusst herstellen. Wenn Paare sich zum Beispiel Dutzende Nachrichten pro Tag schreiben, in denen Dinge stehen wie »Ich gehe jetzt einkaufen« oder »Der Kaffee in der Kantine war heute richtig gut«, dann erschaffen sie damit das Gefühl, sich im gleichen Raum aufzuhalten. Diese Ambient Awareness lässt sich auch mit digitaler Sensibilität übersetzen und ist vollkommen granular. Durch das Internet sind wir in der Lage, mit Menschen überall auf der Welt mitzufühlen und uns flexibel zusammenzuschließen. Und da wir uns alle unserer Einzigartigkeit immer stärker bewusst werden, steigt auch unsere Bereitschaft, andere Menschen so zu akzeptieren, wie sie sind, ohne sie in Schubladen pressen zu wollen. Es gibt noch einen weiteren Faktor, der die Menschen der granularen Gesellschaft sensibler werden lässt: das Schreiben. Bis vor wenigen Jahren haben die Menschen, nachdem sie einmal aus der Schule raus waren, nicht mehr viel geschrieben. Und schon gar nicht mit sich selbst. Durch das Schreiben lernen wir uns heute selbst besser kennen. Denn wer schreibt, formuliert seine Gedanken und versteht dadurch mehr. Sowohl von der Sache als auch von sich selbst. Kurz gesagt, ja. Wir werden uns verändern. Aber zum Guten. Der Homo granularis scheint ein vielschichtiger, spannungsreicher und interessanter Typ zu sein. Und damit passt er hervorragend in die Gesellschaft, in der er leben wird. Das waren unsere Blinks zu Die granulare Gesellschaft, wie das Digitale unsere Wirklichkeit auflöst, von Christoph Kuklick. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass die digitalen Technologien unsere Gesellschaft granularer machen. Das bedeutet, dass wir die Dinge mit höherer Auflösung betrachten können und plötzlich Unterschiede sichtbar werden, die früher verborgen blieben. Diese Entwicklung führt zu einem neuen Menschenbild, neuen Institutionen und langfristig zu einer vielschichtigen Gesellschaft.